Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Veganes Essen. Wir wollen uns eine Stunde Zeit nehmen, um über Veganismus zu reden. Das heißt, auf seine Ernährung achten, keine tierischen Produkte essen. Das Müsli am Morgen und das Honigbrot zwischendurch fallen weg. Außerdem, vegan leben in anderen Ländern, veganes Fastfood und ein Selbstversuch. Eine Woche vegan essen. Das und vieles mehr hört ihr in unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung, hier auf der Wüstenwelle. Mein Name ist Alexander Manko. Frisches Gemüse und Obst, Tofu, Nüsse und meist selbst gekocht. Kein Fleisch, kein Fisch und keine tierischen Produkte, wie Milch, Käse, Eier oder Seitenwürstle. So ernährt sich Daniel Schneider, 28 Jahre alt. Der Informatiker und freie Journalist lebt seit 6 Jahren vegan, setzt sich auch für Tierrechte und den Tierschutz ein. Sein Leben als Veganer, darüber sprach er mit unserer Kollegin Stefanie Rumesch.
In Daniels Wohnzimmer ist es sehr gemütlich. Er verzichtet auf jegliche tierische Produkte. Und das begann vor 6 Jahren.
Also es hat sich so entwickelt, dass meine damalige Freundin Vegetarierin war und ich habe das mitbekommen und habe gesagt, ich mache das mal eine Woche mit, einfach aus Respekt vor ihrer Lebensweise. Und habe das mit ihr zusammen gemacht und habe dann gemerkt, dass mir nichts fehlt, dass das alles gut funktioniert mit dem Essen und dass, wenn man das Fleisch weglässt, halt wirklich nichts fehlt beim Kochen oder sonst wo. Und dann sind wir beide auch relativ schnell vegan geworden zusammen und haben uns da reingefunden, informiert, Filme geguckt, Infomaterial besorgt und sind dann konsequent vegan geworden zusammen und haben das auch beibehalten.
Neben der anfänglichen Neugierde für die vegane Lebensweise traten schnell ethische und tierrechtliche Motive in den Vordergrund, die ihn bis heute zu seiner Lebensweise antreiben.
Also für mich ist es ein ganz starker ethischer Aspekt, dass ich das nicht verantworten will, dass für mein Essen quasi Tiere sterben, weil ich das schlichtweg ungerecht finde. Ich habe eben im Laufe der Zeit in dieser Übergangsphase gemerkt, dass ich es nicht brauche, dass ich trotzdem gesund bin. Und wir leben in der westlichen Welt, in Westeuropa, wo wir quasi alle Dinge aus dem Supermarkt beziehen und es deswegen gut funktioniert, sich einfach nur rein pflanzlich zu ernähren. Und wenn ich eben das beachte, dass es funktioniert und ich das nicht brauche, dann halte ich es für unethisch, Tiere für mein Essen zu töten. Und das ist eben bei mir der stärkste Grund.
Daniel kocht sehr gerne und er hat sich an die vegane Variante gewöhnt. Und ob nun mit Fleisch und tierischen Produkten oder ohne. Am Anfang wird immer erst einmal ausprobiert. Er kocht am liebsten einen absoluten Klassiker, Gulasch. Natürlich die vegane Variante.
Mein Lieblingsgericht habe ich erst gestern gekocht. Es steht gerade noch auf dem Herd, das ist Gulasch.
Gulasch.
Das war das Fleisch wurde halt ersetzt durch so Soja-Patties, die halt eingelegt werden, gebraten werden. Also quasi das Fleisch durch Soja ersetzt. Und ansonsten ist vieles wie im normalen Gulasch und ich schmecke den Unterschied nicht mehr. Manche werden natürlich sagen, die nicht vegan sind, es schmeckt irgendwie pflanzlicher oder so, aber es schmeckt trotzdem fantastisch, von daher alles gut.
Seine Gesundheit ist dem 28-Jährigen wichtig. Daher geht er regelmäßig zum Arzt und lässt sich durchchecken. Das Vitamin B12, das in pflanzlicher Nahrung nicht vorkommt, lässt er sich spritzen. Er fühlt sich fit und treibt regelmäßig Sport. Kritisch sucht er bisweilen Ersatzprodukte. Der Markt wird überschwemmt und klassische Fleischhersteller schwimmen auf der Welle mit. Man muss aufpassen, dass so der Tierrechts- und Veganismusgedanke nicht ad absurdum geführt wird.
Man muss aufpassen, dass man nicht selber in diese Kommerzialisierung reinkommt und einfach nur noch dabei ist, neue vegane Produkte zu kaufen. Denn das sage ich mal, trifft nicht den Tierrechtsgedanken und auch nicht den ethischen Gedanken dahinter, dass man einfach versucht, diese ganzen Dinge wegzulassen und sich trotzdem durch pflanzliche Nahrung gut zu ernähren und nicht nur vegane Fertigprodukte zum Beispiel kauft, ja, dann wieder in diesen Convenience-Bereich reinkommt und dann das, was man vorher gemacht hat, sich vielleicht die Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben, dann die vegane Tiefkühlpizza in den Ofen zu schieben, wo trotzdem ein Haufen Scheiß drin ist. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht auf so einer Kommerzwelle mitschwimmt.
In Tübingen ist man natürlich längst kein Exot mehr, wenn man vegan lebt. Anders erleben es oft die Eltern, denen man von der neuen, nachhaltigen Lebensweise erzählt.
Bei meinen Eltern war es, nicht die beste Nachricht, die sie jemals gehört haben, aber meine Mutter hat sich mittlerweile schon damit arrangiert. Und weiß auch, dass es nicht mehr weggehen wird, mein Veganismus, wie ja viele Eltern dann vielleicht denken.
Obwohl der Veganismus einen sehr wichtigen Teil in Daniels Leben ausmacht, beeinflusst dies nicht seine Freundschaften. Er hat sowohl vegane als auch nicht vegane Freunde.
Wenn man wirklich Freunde hat, was man so als Freunde, sage ich mal, definiert, dann sollte das überhaupt kein Problem sein, wenn man sich vegan ernährt und dann halt mal zu einer Party was anderes isst als die anderen.
Auf die Frage, ob Daniel sein Leben lang vegan leben wird, hat er eine klare Antwort.
Also ich glaube, dass ich ewig vegan leben werde, weil es einfach für mich eine ethische Motivation hat und die ja nicht einfach weggeht. Ich weiß einfach jetzt Lebensmittel viel mehr zu schätzen. Und das hat mich eben bereichert und ich weiß einfach auch Tiere viel mehr zu schätzen. Und ich weiß viel mehr einfach darauf zu achten und einfach viel mehr wahrzunehmen in dem Sinne. Ja, also mich hat es auf jeden Fall bereichert. Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. Now, honey pie. Driving me frantic, sail across the Atlantic to be where you belong. You became a legend of the silver screen.
cross the Atlantic to be where you belong.
Was hattet ihr heute Morgen zum Frühstück? Ein Ei, ein Honigbrot oder Müsli? Gestern zum Abendessen Spaghetti Bolognese oder ein deftiges Steak? Falls ja, dann seht ihr sicher eines nicht: vegan. Vegan sein bedeutet, vollständig auf tierische Produkte zu verzichten. Also kein Ei, keine Milch, kein Joghurt. Wie sich das anfühlt und auf was man achten muss, hat unsere Kollegin Helena Gida in einem einwöchigen Selbstversuch herausgefunden. Hallo Helena.
Hallo.
Helena, erzähl mal, war es schlimm?
Nein, überhaupt nicht. Also ich war echt positiv überrascht, wie gut das funktioniert hat. Nach einer Woche hatte ich zwar schon wieder Lust auf einen Schnitzel, aber sonst war es voll okay.
Was hast du denn gegessen?
Also im Grunde läuft es auf Obst und Gemüse raus hauptsächlich und Reis und Kartoffeln oder so. Aber erstmal bin ich natürlich einkaufen gegangen, was tatsächlich schon teurer war als sonst, weil das sind ja schon besondere Produkte, so Kichererbsen oder Couscous und Mandelmilch. Und ich habe sogar vegane Schokolade gekauft, die übrigens echt super lecker schmeckt. Die hat halt auch ein bisschen mehr gekostet als so die herkömmliche Schokolade.
Und was war dein erstes Abendessen?
Da gab es Reis mit Paprikasauce und Salat dazu.
Und zum Frühstück?
Da habe ich mir oft mal einen Früchtesmoothie gemacht oder Müsli, also Haferflocken mit Obst und logischerweise vegane Mandelmilch.
Und wie sieht das mit Brot aus?
Also eigentlich ist Brot so gut wie immer vegan. Ich habe mir dann Aufstriche gekauft, die vegan hergestellt worden sind. Die waren richtig gut. Da gab es auch total verschiedene Sorten, irgendwie Pesto, Zwiebel und Senf oder so. Und ich habe die alle probiert. Und Curry fand ich persönlich zum Beispiel am besten.
Gab es denn irgendein Highlight für dich oder gab es auch Überraschungen in der Woche?
Ja, allerdings. Also zum Beispiel gerade bei den Aufstrichen gab es eine vegane Leberwurst, die mich echt überrascht hat und zwar im positiven Sinn. Also ich war schon sehr skeptisch, muss ich sagen, aber tatsächlich ist die richtig, richtig gut. Die kann ich nur empfehlen.
Hast du an dir denn Veränderungen bemerkt?
Nein, nicht wirklich. Ich glaube, da ist eine Woche auch einfach zu wenig, um da wirklich Veränderungen festzustellen. Das Einzige war, dass ich halt viel öfter und jetzt auch gerne gekocht habe, weil ich mir eben nicht mal schnell in der Stadt im Vorbeigehen überall was holen konnte und ich deshalb mehr gekocht habe. Was aber echt Spaß gemacht hat und sich mal mehr damit zu beschäftigen, was man wirklich isst.
Gab es denn irgendwelche Stolpersteine?
Ja, gleich am ersten Versuchstag morgens die Erkenntnis, dass ich in der Uni jetzt keinen Kaffee trinken kann, weil keine Mandel- oder Sojamilch da war. Aber sonst lief alles ganz reibungslos.
Meinst du, du könntest das so weiterführen, also tatsächlich vegan zu leben?
Eine Zeit lang auf jeden Fall. Ganz ohne tierische Produkte könnte ich aber nicht. Ich brauche im Sommer beim Grillen mein Fleisch, darauf möchte ich nicht verzichten und Kaffee schmeckt mir mit Milch einfach besser.
Verstehe ich. Eins würde mich aber noch interessieren. Wie hat das denn dein Umfeld aufgenommen? Wie sind die mit deiner veganen Woche umgegangen?
Also alle waren sehr interessiert, haben viel nachgefragt und meine Mitbewohnerin zum Beispiel hat auch teilweise mitgemacht und mit mir vegan gegessen.
Ja, also wir haben auf jeden Fall ein paar Mal zusammen gemeinsam vegan gekocht und es war super lecker und es hat auch total viel Spaß gemacht. Wir haben zum Beispiel Gemüse-Kartoffelpfanne gekocht, die sehr lecker war.
Meine Freundin Vivi hatte auch so ihre Erlebnisse mit mir.
Ja, es war halt voll witzig, weil als wir dann mal in der Bar waren und was trinken gegangen sind, dann musste sie halt erst mal fragen, ob der Wein jetzt vegan sei. Und dann hat die Kellnerin sie schon so ein bisschen belächelt und gemeint, ja, eigentlich sind alle Weine vegan, also können sie ohne Probleme trinken.
Und zwei Kommilitonen von mir haben auch mitbekommen von meinem Selbstversuch.
Weißt du noch, als wir Spaghetti Bolognese gemacht haben und dann Helena vorbeikam, da hat sie schon ein bisschen neidisch geguckt.
Ja, aber es hat sie schon ganz gut durchgezogen.
Das stimmt allerdings.
Ja, super, Helena. Vielen Dank, dass du es mal für uns so getestet hast.
Sehr gern.
Sie treffen sich täglich um 3:15 Uhr. Oh, oh, oh.
Oh yeah.
Am Stammtisch im Eck in der Konditorei. Oh, oh, oh. Und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder Kirsch und auf Sahne Baiser, auf Früchte, Eis, Ananas, Kirsch und Banane, aber bitte mit Sahne. Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich, oh, oh,
oh.
Noch Buttercremetorte und Bienenstich. Oh,
oh,
oh.
Oh yeah.
Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein. Nur ein Mohrenkopf höchstens, denn Ordnung muss sein. Bei Mathilde, Ottilie, Marie und Liliane. Aber bitte mit Sahne. Das Ende vom Lied hat wohl jeder geahnt. Oh,
oh,
oh. Der Tod hat reihum sie dort abgesahnt. Oh,
oh,
oh. Die Hinterbliebenen fanden vor Schmerz keine Worte. Mit Sacher und Linzer und Marzipantorte hielt als letzte Liliane getreu noch zur Fahne. Aber bitte mit Sahne.
Aber bitte mit Sahne.
Schande war es schließlich vorbei. Oh, oh. Sie kippte vom Stuhl in der Konditorei. Auf dem Sarg gab's statt Kränzen verzuckerte Torten und der Pfarrer begrub sie mit rührenden Worten, dass der Herrgott den Weg in den Himmel ihr bahne. Aber bitte mit Sahne. Ein Tässchen Kaffee. Noch ein kleines Baiser. Oder soll es vielleicht doch ein Keks sein?
Vegane Ernährung und Sport. Diese beiden Dinge zu verknüpfen, kann schwierig sein. Ich habe dazu Jasmin Bergmann getroffen. Sie ist 28 Jahre alt, hat Sportwissenschaften an der Universität Tübingen studiert und ist Personal Trainerin in einem Fitnessstudio in Böblingen. Ich wollte von ihr wissen, ob sie in ihrem Beruf viel mit Veganern zu tun hat.
Statistisch gesehen ist es natürlich schon etwas schwieriger. Ich habe öfters mal Veganer natürlich bei mir im Fitnessstudio. Allerdings mittlerweile sind, glaube ich, 1% der Menschen Veganer. Das heißt, so oft kommt es auch wieder nicht vor.
Du hast ja irgendwas schon bestimmt mit Veganismus zu tun gehabt. Da hätte ich jetzt eine Frage an dich. Und zwar, wie wirkt sich denn die vegane Ernährung auf den Körper aus? Sprich, wenn man komplett auf tierische Produkte verzichtet, konkret keine Milch, kein Honig, natürlich kein Fleisch und so weiter.
Das ist ganz schwierig zu sagen. Tendenziell kann man sagen, der Körper macht es gut mit. Man muss natürlich, wenn man sich vegan ernährt, ganz genau auf seine Ernährung achten, weil ein paar Stoffe, die eben in Fleisch, in Käse und so weiter da sind, halt seltener in veganen Produkten vorkommen. Das heißt, eigentlich macht es dem Körper überhaupt nichts aus, wenn man ganz genau darauf achtet, alle Nahrungsergänzungen etc. zu sich zu nehmen.
Kann ein Veganer das mit pflanzlichen Eiweißen ausgleichen?
Das ist gut möglich, ja. Man kann durchaus, indem man zum Beispiel Soja isst, das geht schon, da gibt es keine Probleme.
Würdest du auch sagen, dass Sojaprodukte komplett das Fleisch ersetzen könnten?
Das ist natürlich möglich, aber wie ich bereits betont habe, ist es sehr schwierig, wirklich alles zu sich zu nehmen, wenn man etwas lockerer mit seiner Ernährung umgeht. Man muss wirklich ganz genau achten darauf, dass man alle Spurenelemente, alle Stoffe wie Eisen, wie Vitamin B12 zu sich nehmen kann und davon auch genug bekommt.
Und du jetzt als Personal Trainerin hast auch bestimmt ein paar Veganer im Fitnessstudio, wenn auch nicht so viele, wie du gesagt hast. Merkst du denn irgendeinen Unterschied? Also wirkt sich die vegane Ernährung im Sport aus?
Die vegane Ernährung wirkt sich dann im Sport aus, wenn man eben nicht genau darauf achtet, was man zu sich nimmt. Dann ist der Körper natürlich weniger leistungsfähig, weil es dem Körper Kraft abverlangt, dann den normalen Betriebszustand sozusagen aufrechtzuerhalten. Dann wird es mit Sport natürlich schwieriger. Wenn man aber genau darauf achtet, ist das gar kein Problem. Es gibt natürlich auch schon berühmte Beispiele dafür, Sportler, die komplett auf vegane Ernährung umgestiegen sind und leistungsfähiger sind als je zuvor.
Veganer, wenn man es jetzt gerade so sagt, Veganer und Sportler achten ja beide sehr auf ihren Körper.
Das stimmt natürlich. Es kann sich sehr gut ergänzen, wenn man sowieso an einer Sportdiät dran ist gerade und ein bestimmtes Ziel erreichen will, dann kann man da durchaus auch sich vegan ernähren. Das ist kein Problem, wenn man ja sowieso penibel darauf achtet, was man zu sich nimmt.
Veganismus, gerade auch hier in Deutschland, ist ja auch ein eher jüngerer Trend. Weiß man denn da schon, was es für Langzeitwirkungen auf den Körper haben kann oder hat? Jetzt sage ich mal über die nächsten 20, 30 Jahre, wenn man komplett auf tierische Produkte bzw. tierische Eiweiße verzichtet?
Das ist natürlich ganz schwer zu sagen, weil vegane Ernährung nicht gleich vegane Ernährung ist. Man kann sich vegan ernähren, zum Beispiel Pommes mit Ketchup sind auch vegan, aber sind natürlich nicht gesund. Das heißt, es hängt sehr vom Individualfall ab, aber man kann dazu natürlich auch keine langfristigen Folgen abschätzen. Man kann nur sagen, Mangelerscheinungen, auch wenn sie nach einer Zeit lang wieder ausgeglichen werden, können auch nach mehreren Jahrzehnten Spätfolgen hinterlassen.
Könntest du dir denn so in deinem Lifestyle, sage ich mal, könntest du dir vorstellen, komplett vegan zu leben? Also
komplett auf tierische Produkte zu verzichten?
Also für mich wäre das schon etwas schwierig. Ich esse natürlich keinen Käse, einfach weil er mir nicht schmeckt. Aber ansonsten esse ich gerne ab und zu mal ein Stück Fleisch oder so. Das wollte ich mir ungern nehmen lassen. Und ich finde es sowieso schon schwierig, einfach eine sportliche, eine ausgewogene Ernährung hinzukriegen. Es wär mir zu viel, neben dem Beruf und meinen ganzen anderen Aktivitäten dann noch so stark auf meine Ernährung zu achten. Da reicht mir schon meine normale Sportlerdiät.
Du bist mein Salz in der Suppe und mein Zucker zum Kaffee. Du bist mein Senf für das Würstchen und mein Reis zum Frikassee. Du bist mein Whisky im Soda und mein Pfeffer zum Fiedli. Ja, du bist alles, was ich brauche, wo ich geh und steh. Du bist der Traum meiner Nächte und mein Sekt im Separé. Du bist mein Roman, den ich lese, mein A bis Z vom ABC. Du bist mein Nerz, wenn ich friere, meine Sonne an der See. Ja, du bist alles, was ich brauche, wo ich geh und steh. Man könnte ohne das alles Leben, das hieße einfach ganz schlicht Verzicht. Ja, können kann ich schon, doch wollen will ich nicht. Und wenn ich mal nicht mag, dann mag ich nicht. Du bist mein Unkraut im Garten, meine Fehler, die ich mach. Du bist mein Schloss an der Haustür und mein Schornstein auf dem Dach. Du bist mein Brillant an den Händen, meine Perlen am Dekolleté. Ja, du bist alles, was ich brauch, wo ich geh und steh. Du bist mein Weg, den ich gehe, die Idee in meinem Kopf. Du bist mein Lichtstrahl im Dunkeln, bist mein Deckel auf dem Topf und die Rosine im Kuchen, meine Fliege im Gelee. Ja, du bist alles, was ich brauche, wo ich gehe und stehe. Man könnte ohne das alles leben, das hieße einfach ganz schlicht Verzicht. Ja, können kann ich schon, doch wollen will ich nicht. Und wenn ich mal nicht mag, dann mag ich nicht. Dann mag ich nicht.
Nachdem wir so viel über Menschen gehört haben, die sich mit dem Vegansein befassen, stellt sich doch die Frage, wie der Trend eigentlich zustande kam. Gibt es Veganer nur in Deutschland? Wie hat man früher gegessen? Und wie ist es eigentlich anderswo? Rebecca Sonn nimmt uns mit auf eine kleine Weltreise und zeigt, woher Veganismus eigentlich kommt.
Der Veganismus ist eigentlich schon super alt. So ist der Beginn des Veganismus im Grunde genommen schon im Pliozän, also vor ca. 5 Millionen Jahren zu finden, nämlich beim Australopithecus. Dieser Vorgänger des Menschen, wie wir sie heute kennen, war vermutlich der erste menschliche Pflanzenesser. Oder anderes Beispiel. Vor 2500 Jahren lebten in Indien die Buddhisten tierproduktfrei. Und nicht nur sie. Pythagoras von Samos und seine Anhänger propagierten am Mittelmeer einen veganen Lebensstil. Sie gingen davon aus, dass Tiere mit dem Menschen verwandt sind und verzichteten daher auf alle tierischen Produkte. Machen wir einen Sprung ins Mittelalter. Hier war in manchen Gegenden Europas teilweise kein Platz für Tiere, sodass sich die Bewohner dort nur von ihrem Anbau im Garten ernährten. Zudem haben manche Mönchsorden zu der Zeit auf einen tierproduktfreien Speiseplan plädiert. Das Wort vegan selbst wurde aber erst 1944 von dem Briten Donald Watson als Abspaltung zum Vegetarismus erfunden. Mit dieser Wortneuschöpfung wollte Watson erreichen, dass eine Ernährungsweise, bei der man auf alle tierischen Produkte verzichtet, mehr Aufmerksamkeit bekommt. Die neu gegründete Vegan Society hatte im Zweiten Weltkrieg ihre ersten Erfolge. Sie haben erreicht, dass dort extra Essensrationen an Veganer verteilt werden konnten. Das erste vegane Kochbuch veröffentlichte Faye Henderson direkt nach dem Krieg. In Deutschland kam der neue Trend erst in den 90er Jahren an. In dieser Zeit gelangten die Themen Tierschutz, Naturschutz und Gesundheit immer mehr in das Bewusstsein der Menschen. Zum heutigen Zeitpunkt leben, laut dem Vegetarierbund Deutschland, ca. 1,3 Millionen der Deutschen vegan. Vor 3 Jahren noch waren es lediglich 900.000. Der Trend ist also im Aufstieg. In der Gesamterdbevölkerung machen Veganer ca. 9% aus. So beispielsweise auch bei unseren Nachbarn in Ungarn. Lauras Familie kommt von dort.
Bei meiner Oma oder der älteren Generation ist es halt eher so, dass man Fleisch isst. Und eigentlich fast jedes Hauptgericht in Ungarn besteht eigentlich aus Fleisch. Aber so Richtung Städte und je jünger man halt ist, desto mehr kommt es halt sofort, dass man ab und zu mal vegan ist. Meine Cousinen haben es versucht, vegan zu sein, aber ich glaube, das haben sie auch wieder aufgegeben, weil das Fleisch eben so lecker schmeckt.
Schauen wir nach Australien, finden wir dort 5% der Bewohner in veganer Lebensweise. Beinahe in allen Restaurants in Down Under gibt es vegane Alternativen. Reisen wir weiter nach Taiwan, finden wir dort 14% der Bevölkerung vegan an. Auf der Speisekarte dort findet man jedoch kaum Gerichte mit diesem Titel, denn obwohl die Gerichte vegan zubereitet werden, scheint der Begriff nur für Touristen eingeführt worden zu sein. So erzählt es auch Roman, dessen Oma in der Türkei lebt.
Ich sage auf jeden Fall, dass in den größeren Städten vegane Szenen existieren, aber dass in der eigentlichen, also in so in der ruralen Türkei weniger Veganismus existiert. Meine Oma zum Beispiel isst nur das, was bei ihr im Garten wächst. Viel Gemüse, wenig Fleisch, aber sie würde sich eigentlich nicht als Veganerin bezeichnen. Sie weiß wahrscheinlich nicht mal, was das ist.
Die höchste Pro-Kopf-Rate von Veganern finden wir aber in Israel. Hier hegen 5% der israelischen Bevölkerung einen veganen Lebensstil. Ob Falafel, Tabuli oder Hummus, hier kann sich der Veganer förmlich austoben.
Sei es jetzt in Berlin oder in Istanbul, du wirst überall vegane Restaurants finden.
Veganismus ist auf der ganzen Welt zu finden und wird weltweit immer stärker thematisiert.
Sich vegan zu ernähren ist gar nicht so einfach. Viele Veganer kochen sich ihr warmes Essen selbst. Schwieriger wird es allerdings, wenn man spontan in der Stadt essen gehen will. Welche Möglichkeiten es in Tübingen gibt, hat meine Kollegin Vivienne Frey entdeckt. Sie war unterwegs und hat tatsächlich den einen oder anderen veganen Imbiss entdeckt. Und sie ist auf einen außergewöhnlichen Laden gestoßen.
Ja, ich bin heute unterwegs in Tübingen. Ich bin ja jetzt beim Nonnenhaus und hier sehe ich jetzt gerade links von mir den Speicher. Das ist so ein Laden und hier gibt es anscheinend Crepes, natürlich köstlich, alles vegan und selbstgemacht. Crepe kreativ und ja, ich würde sagen, da gehe ich mal rein. So, jetzt bin ich hier in dem Speicher, in dem es offenbar nur Reis, Orangen, Früchte, Samen, alles unverpackt gibt. Und jetzt habe ich hier die coole Ortanja aufgefunden, die Inhaberin, die hier den Laden so betreibt. Und wie funktioniert denn das hier?
Also einmal ist es ein Unverpacktladen, also wo man praktisch Lebensmittel eben halt ohne Plastikverpackung bekommt oder eben halt überwiegend nicht in Verpackung, also sich das praktisch hier aus den Behältnissen abfüllen kann, aus den Bulk-Bins oder aus den Gläsern rausschaufeln kann. Ja, und zudem ist es eben halt auch noch, wir haben noch ein kleines Bistro hier mit dabei. Die Leute freuen sich, dass es den Laden hier gibt. Kommen gern. Wir haben auch schon eine Stammkundschaft, jetzt so nach der kurzen Zeit. Sind eigentlich sehr zufrieden.
Jetzt bin ich in dem Bistro-Bereich vom Speicher und sehe hier lauter Retro-Möbel rumstehen. Darauf lauter Zeug, das man auch einkaufen kann. Eine Eco-Brotbox, Tassen aus Kaffeesatz, also lauter recycelte Dinge. Und hier soll es jetzt offenbar diesen veganen Crepe geben. Und dafür rede ich jetzt gleich mal mit der Bäckerin. Die Crepes, die werden hier direkt live hinter der Theke zubereitet. Und da steht jetzt die Christine, die dafür zuständig ist. Und mit der unterhalte ich mich jetzt mal ein bisschen. Hallo Christine.
Hallo.
Du bereitest jetzt was für Crepes vor gerade?
Genau, also vegane Crepe. Gibt es verschiedene Variationen. Im Moment mache ich jetzt gerade herzhafte. Einmal mit Kichererbse, veganen Käse und Gemüsefüllung, so aus dem Backofen. Geröstete Kerne drauf und noch eine Erdnusscreme auf Wunsch. Und der andere wird, glaube ich, mit Kräutercreme und einfach veganen Käse drauf.
Und wie viele Variationen bietest du hier an?
Oh, das habe ich mir noch gar nicht genau überlegt. Ich nenne das Crepe kreativ, also man kann sich aus einem verschiedenen Angebot selber was zusammenstellen. Also es gibt so, sage ich mal, herzhafte bestimmt 5, 6 verschiedene Cremes, von Chutney bis Kräuter, Tomate, Kichererbse, Linse und mit verschiedenen Füllungen. Und dann die süßen Schokokaramell bis Erdbeer und Sonnentraumcreme, also genau, gibt es verschiedene.
Ja, das hört sich ja super lecker an. Wie hast du dir das alles angeeignet, wie man das alles verändern kann?
Also die Idee war erstmal, ich habe einen Crepier aus Frankreich kennengelernt und dann habe ich gedacht, wieso probiere ich das nicht auch mal, aber mit dem Ansporn, das vegan zu machen, weil also mir das wichtig ist. Vegetarisch ernähre ich mich schon ganz lang und vegan seit ein paar Jahren. Und dann war eben der Anreiz, auch mit dem Crepier ein bisschen zusammen, jetzt gerade eine französische Schokocreme, Karamellcreme, irgendwie halt auf ein veganes Rezept umzukreieren.
Wer kommt hier vorbei? Was sind so deine Kunden?
Also im Rahmen eben vom Speicher, dem neuen Unverpacktladen seit Oktober, bin ich gleich auch am Anfang mit eingestiegen. Erstmal Freitag und jetzt auch Samstag von 11 bis 16 Uhr. Und Kunden natürlich hier vom Speicher, die sich auch bewusst ernähren, denen es wichtig ist und die dafür offen sind.
Also. Dann habe ich vorher gesehen, in der Vitrine gibt es auch veganen Kuchen.
Genau, ich und mein Papa, der ist Koch, also der hat, also wir kreieren zusammen also so alte, auch schwäbische Rezepte, so einen Apfelkuchen vom Blech oder Käsekuchen oder auf vegan auch rum. Also wenn man da weiß, was man ein bisschen anders machen muss, dann funktioniert das auch. Ich träume es auch sehr konkret, auch von eigenen Laden, Bistro-Räumlichkeiten in der Tübinger Innenstadt, so einen veganen, auch Rohkost-Bistro, ein Angebot, Mittagstisch und aber auch Kaffeekuchen. Und auch einen Laden mit solchem Angebot.
Glauben Sie, dass Tübingen da auch eine gute Location dafür ist?
Ich denke und hoffe auch. Also ich finde, bis jetzt gibt es eher nur mal hier und da mal einen Kuchen oder so. Aber dass man weiß, man geht an einen Ort und bekommt das ganze Sortiment, Mittagstisch und Kuchen oder so. Und auch zum Kaufen, zum Mitnehmen an einem Ort, das vermisse ich bis jetzt so in Tübingen.
Thank you.
Micro Europa.
Micro Europa.
Du, ich seh dich noch wie heut. Du trugst ein Hochzeitskleid. Bald schon solltest du seine Frau sein. Ich wollte dich aus Spaß entführen und ich brachte dich zu mir. Es war ein Spiel, doch dann bliebst du hier. Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl. Du und ich, wir waren hoffnungslos verrückt. Himbeereis zum Frühstück, träumen durch den Sommer mit der Berg- und Talbahn, fuhren wir ins Glück. Du, die Zeit verging im Flug, ich hatte nie genug von dir und deinen verrückten Träumen. Auch wenn ich dich nicht halten kann, zieh das Kleid noch einmal an, dein Hochzeitskleid, denn so fing es an. Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl. Du und ich, wir waren hoffnungslos verrückt. Himbeereis zum Frühstück, träumen durch den Sommer mit der Berg- und Talbahn, fuhren wir ins Glück. Himbeereis zum Frühstück, Rock'n'Roll im Fahrstuhl. Du und ich, wir waren hoffnungslos verrückt. Himbeereis zum Frühstück, träumen durch den Sommer mit der Berg- und Talbahn, fuhren wir ins Glück.
Ob beim Mittagessen in der Mensa oder beim abendlichen Spaziergang in der Innenstadt. Die Botschaft der Tierrechtler ist präsent. Es liegen Flyer aus mit Fotos von schlimmen Zuständen in Tierställen oder Tierschützer demonstrieren in der Altstadt. Dass sie mit ihrer Kritik an der industriellen Fleischproduktion recht haben, wird kaum mehr jemand bestreiten. Doch müssen sie mit ihrer Mission so offensiv auftreten oder kann Vegansein nicht Privatsache bleiben? Eva Laun hat sich dazu Gedanken gemacht und mit einer Tierrechtlerin gesprochen.
Julia Schnurr ist Ärztin in Tübingen und macht gerade ihre Facharztausbildung zur Allgemeinmedizinerin. Seit vielen Jahren lebt sie vegan. Als Vorsitzende des Vereins Act for Animals engagiert sie sich außerdem für Tierrechte. Der kleine Verein, 30 Mitglieder, kritisiert und bekämpft den Missbrauch von Tieren.
Also das ganz große Thema ist natürlich die Massentierhaltung. Tiere werden für unseren Konsum in kleine Hallen gesperrt. und dort nur für den Zweck der Fleischproduktion letztlich gehalten, unter teils widrigen Umständen und am Ende des Tages eben geschlachtet, damit wir ein Stück Fleisch essen können.
Doch es geht Julia Schnurr nicht nur um Massentierhaltung.
Themen sind auch zum Beispiel Echtpelz in der Modeindustrie, wo wir sagen, das halten wir für nicht notwendig, dass man da Tiere als Accessoire an seinem Mantel trägt. Dann Themen wie Tierversuche spielen eine Rolle bei uns, Nachhaltigkeitsthemen, was hat unser Konsum von tierischen Produkten mit der Umwelt zu tun, mit dem Klimawandel und auch Tiere in der Unterhaltungsindustrie, wie zum Beispiel Zirkus, und das wären so grob die Themen.
Und diese Themen müssen bekannt gemacht werden. Das ist das Ziel des Vereins und dafür geht er auch auf die Straße, kreativ und vielfältig. Im vergangenen Dezember verteilte Act for Animals beispielsweise einen Vegan Guide für Tübingen, ein Prospekt, das sämtliche Verkaufsstellen für vegane Produkte auflistet. Nahrungsmittel werden hier genauso berücksichtigt wie Drogerieartikel.
Ansonsten haben wir zum Beispiel Flyer-Aktionen. Jetzt gerade zum Thema Echtpelz tun wir auf der Straße einfach mit den Leuten ins Gespräch kommen, ihnen erklären, wie kann ich Echtpelz von Kunstpelz unterscheiden. Dann halten wir Vorträge zum Beispiel bei FSJ-Gruppen. Ja, also ziemlich große, vielfältige Aktionen. Zum Beispiel auch sehr spektakuläre Aktionen haben wir schon gemacht. Da haben wir einen Kastenstand, so eine Art Metallkäfig, wo Muttersauen einen Großteil ihres Lebens drin verbringen, um Ferkel zu gebären. Da saß auch schon eine Aktivistin von uns mal 24 Stunden in so einem Kastenstand, um eben auf dieses Leiden dieser Muttertiere aufmerksam zu machen.
Manche Passanten empfinden derartige Aktionen als Provokation. Kritische Stimmen werfen der Veganbewegung elitäre Arroganz sowie Intoleranz gegenüber Andersdenkenden vor. Vor allem in der veganen Tierrechtsszene fänden sich sogar Züge religiöser Gemeinschaften, schreibt Kai Funkschmidt von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Viele dieser Szene-Veganer würden ihre Entscheidung als Bekehrungserlebnis beschreiben und mit dem religiösen Eifer eines Missionars auftreten. Der langjährige Veganer Daniel Schneider aus Tübingen kennt dieses Problem. Er ist seit Jahren in der Tierrechtsszene unterwegs und beobachtet vor allem bei Neuveganern.
Die kriegen halt dieses Tierleid mit und es ist auch eine verständliche Reaktion. Die kriegen dieses Tierleid mit, gucken sich ganz viel grausame Reportagen an über das Thema und werden dann ganz sauer und wütend, verständlicherweise, weil es ein emotionales Thema ist. Und dann passiert es oft, dass Leute mit Scheuklappen durch die Gegend gehen und andere Leute sehr schnell verurteilen für ihr Handeln. Und manchmal auch zu Unrecht verurteilen für ihr Handeln. Und es passiert dann oft, dass so eine Aggression aufkommt, sei es jetzt im Internet, sei es Hate Speech, auch in der Richtung. Sei es, dass ich den Bauern anpöble oder was auch immer. Also es passiert sehr schnell, dass ich da so eine Grundaggression gegenüber Menschen bekomme, weil ich sehe, was Menschen eben fähig sind und ich damit nicht einverstanden bin. Und das muss man, glaube ich, erst lernen, das einzuordnen und damit auch irgendwie zu leben, dass ich anders agiere in einer Gesellschaft, die insgesamt das für normal hält, was wir machen.
Auch Julia Schnurr weist den Vorwurf missionarischen Eifers von sich.
Also da ich Missionar mit Religion verbinde, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich Missionar bin. Es geht mir um Aufklärung, das heißt, den Leuten zu zeigen, wie oder was passiert in der Tierindustrie. Und dann ist es die Aufgabe jedes einzelnen Menschen zu überlegen, was mache ich mit der Information. Und ich glaube, die Entscheidung findet eigentlich auch nie auf der Straße statt. Das heißt, wir können Impulse geben und dann irgendwann sagt man halt, okay, jetzt will ich so nicht weitermachen.
Immer wieder hat Julia mit ihrer Aufklärungsarbeit dann auch Erfolge.
Ich habe so einen Fall mal gehabt, da habe ich eine Aktion gemacht und bei einer späteren Aktion ist ein Vater auf mich zugekommen und hat gesagt, dass seine zwei Töchter jetzt Vegetarierinnen geworden sind. Aber das ist jetzt eher die Seltenheit, dass sowas mal passiert, logischerweise.
Ich hoffe, wir konnten euch das vegane Essen in dieser Stunde ein wenig näher bringen und euch vielleicht sogar selbst motivieren, einmal veganes Essen auszuprobieren. Für heute verabschieden wir uns von euch. An den Reglern saß Aaron Geiger, am Mikrofon Alexander Manko. Wenn ihr mehr über Radio Mikro Europa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Bis bald!
Ah!